Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin bei echt Kackwetter ist Jens Faultrath und
im wunderschönen Darmstadt bei richtig ähnlichem Kackwetter der Stefan Keil.
Sehr cool und wieder da, das ist ja fantastisch.
Ja,
letzten Monat haben wir ausfallen lassen, weil du warst im Urlaub und den Monat davor habe ich die Aufnahme verdummelt und musste ja nochmal alleine einsprechen. Und offensichtlich hat er beim zweiten Mal einsprechen auch das falsche Mikrofon genommen, worauf ich ihn viel Ärger bekommen hat, dass die schon schlechte Soundqualität noch schlechter war. Dafür möchte ich mich herzlichst entschuldigen an der Stelle. Also mit schlecht leben wir ja, aber ganz schlecht wollen wir dann auch nicht sein.
Tja, wir hoffen, dass es heute besser wird. Wir sind gespannt.
Genau, wir testen auch eine neue Software. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Wir sind wirklich gespannt. Genau. Aber es ist ja einiges passiert. Wir waren ja auf der SMX. Du warst ja nicht mit, weil du im Urlaub warst.
Genau.
Genau. Aber Rebecca war ja mit und Anna und Patrick und ich. Wir waren quasi vor Ort und muss auch noch mal Danke an Sandra sagen, weil die es echt super organisiert hat für so eine Corona-Konferenz. Mit Abstand an den Sitzen überall Desinfektionsspender, selbst an den Kühlschränken. Nebendran direkt, wo man die Getränke rauskommt, selbst da, also wirklich überall, wo irgendwelche Klinken oder Dinger zum Anfassen waren, waren nebendran Desinfektionsspender. Man hat selbst zum Eingang gleich noch welche in die Hand gedrückt bekommen, so tragbare. Kann man organisieren, so etwas. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie teuer das war. Das ist ja zum Glück auch nicht mein Problem, aber mit genug Wille lässt sich das durchziehen an der Stelle. Aber es gibt auch einen Grund, warum wir das erzählen, weil wir hatten einen sehr schönen Vortrag gehört, also wir haben viele schöne Vorträge gehört, also geht dann großer Lob da natürlich an Markus Höfnacher aus, der mal wieder fantastisch erzählt hat, zum Thema Crawling mit einem Screaming Frog. Man kennt ihn ja didaktisch sehr schön, wer die Sachen noch nachschauen kann, weil die gibt's ja alle auch auf Video, wenn man ein entsprechendes Ticket hat im Archiv, dringende Empfehlung. Ich muss mir noch anschauen, habe ich noch nicht gemacht, vom Julian Zicki, weil er hat eine Stunde bzw. 45 Minuten nur über Snippet-Optimierung. Und ich weiß, dass Julian da wirklich auch sehr genau ist und da bin ich mal wirklich gespannt, was er da macht. Also im ersten Moment denkt man, was kann man da erzählen? Dann denkt man drüber nach, wenn ich mal wirklich ins Detail gehe, fallen mir dann doch eine ganze Menge Sachen ein, die spannend sein können. Von welcher Art von Sonderzeichen gehen wo, bis hin welche Formulierungen wann. Also es geht schon cool, aber da bin ich gerade bei ihm mal gespannt, weil er macht das auch immer eigentlich didaktisch auf einem schönen Level. Also das steht mir noch auf der Liste der anzusehenden Sachen. Aber Stefan Fischer denn da hat ein sehr schönes Thema erzählt über, also auch 45 Minuten über Redirects. Und da dann irgendwie kamen dann die Fragen aus dem Publikum und da war da gleich einfach, okay, wenn es jetzt doch so ein bisschen komplexer ist, was da alles schieflaufen kann und so, wie verwaltet man so etwas? Weil irgendwie das alles in die HTXs knullen, irgendwann weinen die Leute immer, weil die so voll wird. Wie kann man das irgendwie anders machen? Und da haben wir uns daran erinnert, dass wir so Anforderungen schon öfters für Content-Management-Systeme geschrieben haben. Und da hat auch der Patrick gleich gesagt, ey, weißt du was, vielleicht haue ich dann einfach mal so ein Stück raus, wie man denn eigentlich, was ist eigentlich so ein Redirect-Manager, wenn man den anfordert an sein System, was der alles so können sollte. Und das hat er jetzt endlich auch verblockt. Dauert ja dann immer ein bisschen, bis man eine Idee hat und Zeit zum Schreiben. Und das hängen wir euch auch in die Shownotes rein. Ist ein wirklich langer Artikel geworden. Also Olaf Kopp wäre jetzt stolz, wird gesagt, oh, ein kurzes Abstract. Aber es ist schon einiges zu lesen und es hat wirklich auch genau erklärt. Also wenn ihr irgendwie in eurem Content-Management-System kein Redirect-Editor habt, dann macht einfach Copy-Paste und haut es in euer Jira rein und macht eine Anforderung draus. Ist jetzt hinlänglich beschrieben, was es tun soll. Sollte dann eure Entwicklung hinkriegen, euch so etwas zu bauen. Genau.
tut doch echt weh. ich habe da ja auch mitgearbeitet. Und so ist in erster, wenn man so drüber nachdenkt, ist es eigentlich voll easy und mit jedem Durchlauf kriegt man irgendwie immer mehr Dinge mal mit in der Entwicklung. Es hat so, so kann man das auch missverstehen und falsch bauen. Okay, Ergänzung rein, das muss so und so funktionieren. Also gerade die Redirect-Kaskaden und so, das kann in spannende Ticketrunden eskalieren.
Absolut. Also, haben wir ja alle von hinter uns. Also, es ist ja nicht nur so, es kann, es tut es ja auch.
Genau, ne? Also da ist wirklich so auch einiges an Erfahrung mit eingeflossen. Ich glaube, das hilft sehr, wenn man da in der Anforderung ist, das Ganze sich einfach mal durchzulesen.
Genau, also den ersten, den ich jemals angefordert habe, war noch für Core Media damals, T-Online 2008. Das war eine weit kürzere Anforderung und hat also wahnsinnig vielen Rückfragen geführt. Hätte ich sie damals schon so schön gehabt, da sieht man halt, man sammelt wirklich Erfahrung so im Leben. Dann werden Sachen einfach länger. Ja. Cool ist das, genau. So, aber damit auch Schluss mit der Eigenwerbung. Kommen wir zu den Sachen, die uns so über den Weg gelaufen sind. Und da war ein schönes Beispiel gewesen von Rank-Trackern und wie diese Rank-Tracker, ihr wisst also, was Rank-Tracker ist, das ist eine Software, mit der ich feststelle, zu welcher Position ich gefunden werde. Und was macht die? Die stellt natürlich eine Suchanfrage an Google und Google antwortet darauf mit einer Suchergebnisseite. Soweit, so gut. Und da hat der Owen, wie er hier schreibt, also er schreibt, man sollte ihn wie Owen aussprechen, habe ich jetzt mal getan, auf Twitter schön rausgehauen, guck mal, so sieht's aus, wenn man einen Rank-Tracker in der Google Search-Konsole sieht, der offensichtlich immer sonntags fragt. Das heißt, dann also immer diese Peak sonntags und sonst eine Null-Linie, was sehr nach einem Rank-Tracker aussieht und du hast halt wahnsinnig viele Impressions und genau null Klicks. Also, Dann hat noch Johann an der Stelle gegrüßt, Hülsen noch ein paar Beispiele gebracht von ähnlichen Fällen, beziehungsweise auch so, dass wohl irgendeiner versucht hat, eine CTR zu manipulieren, das halt auch schön aufgeschlagen ist in der Search-Konsole. Und viele weitere Leute haben noch weitere Beispiele in diesen Twitter-Thread reingehauen. Wir werden euch den mal in die Shownotes hängen. Aber ist natürlich ein spannendes Problem, was man sich immer wieder mal bewusst sein sollte, dass Google in dem Rausfiltern der Daten nicht so ganz gut ist.
Ja, also meine Erfahrung ist so, das klappt immer mal und mal nicht, häufiger nicht. Also wir haben ja auch immer mal welche im Einsatz und man merkt irgendwie die Daten schön in der GSC ankommen. Also ich glaube, da muss man wissen, was dann tut. Ich finde, so ein schöner Indikator ist Position 80.000 Impressionen. Da weiß man schon so, okay, da tauchen keine Nutzer auf. Also am Arsch. Also das ist dann schwierig, damit umzugehen. Das hat man auf dem Schirm haben. Und also ich glaube, gerade in hochkompetitiven Bereichen, dass da ziemlich viel Schmuh rauskommt. Wir haben ja vorher gerade auch noch drüber geredet und so. Ich meine, das hat letztendlich, je nachdem, wie da die Filter greifen, schlägt sich das ein bisschen Google Ads durch und die prognostizierten Suchvolumina und so Geschichten. Ja, ich glaube, da bringen die Tools viel Rauschen rein.
Absolut, absolut. Also ja, also einfach mal auf dem Schirm haben, gerade wenn ihr Forecast-Berechnung machen wollt, ob mit Suchvoluminas oder aus den vorhandenen Impressions, die ihr habt, oder denkt, Mist, ich werte mal aus, bei welchen Suchbegriffen meine CTR extrem schlecht ist für die Position. Es könnte dann auch immer an einem Rank-Tracker liegen. Also wenn die Zahl dann wirklich absurd hoch ist, ihr müsst ein bisschen mitdenken, da geht leider kein Weg dran vorbei.
Ja, oder auch wenn man Potenziale raussuchen will in der GSC, so Low-Hanging Fruits oder so. Also hohe Impressionen auf Position 80 kann man direkt irgendwie als beim Rausfiltern. Also auch wenn man das auf Position 1 bringt, klickt wahrscheinlich trotzdem keiner.
Genau, oder zumindest sehr viel weniger.
Ja, macht Sinn, es einfach ein bisschen einzugrenzen an der Stelle, so auf, weiß nicht, 20 bis 30 oder so.
Exakt. So, dann haben wir einen extrem langen Guide gefunden zum Thema Logfile-Analyse. Den kann man also gar nicht im Ganzen durchsprechen, sonst müsste man das ganze Thema aufmachen. Aber dieser ist wirklich umfangreich. Der geht angefangen, wie ist so ein Logfile aufgebaut? Warum ist das Ganze eigentlich wichtig? Okay, jetzt muss ich euch alle, die uns hier zuhören, jetzt nicht erklären. Ihr seid ja vom Fach quasi. Er sagt dann aber, also in diesem Post, beziehungsweise echt in diesem Guide, wird danach auch einmal die Tools vorgestellt, die es da draußen gibt und welche Vor- und Nachteile sie haben. Also allein schon dafür lohnt sich das, dass man mal sagt, wen gibt es denn da draußen so und was sind jeweils die Stärken und Schwächen, um dann am Ende zu sagen, wie kann man es denn selber machen, wenn man sagt, ich möchte, also sein Konstrukt ist hier, ich gehe halt nach Cloudflare, schalte ich zwischen, das ist eh eigentlich nicht, wenn man noch gar nichts hat, erstmal nicht die dümmste Idee, und hole mir dann die Logs von Cloudflare runter mit irgendetwas, was heißt Logflare heißt, das war mir bisher nicht bekannt, wenn ich das irgendwie falsch wiedergebe. So, und dann kann ich die Sachen schön mir dort drin zurecht konfigurieren, wie die aufgebaut sein sollen, und so wie sie, und dann schmeiße ich sie rüber nach Google BigQuery und schaue da dann rein mit Data Studio. Und da hat er gleich mehrere Data Studio Dinge fertig gemacht, die man quasi benutzen kann, vorausgesetzt, ihr nehmt die Cloudflare-Logs und bereitet sie so auf, wie er beschrieben hat, wie er sie in diesen Log-Dings, die, was habe ich gerade gesagt? Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Logflare? Genau, wie er sie im Logflare eingestellt hat. Das ist aber sehr genau beschrieben. Und dann kann man die quasi sich so anschauen. Finde ich jetzt gar nicht verkehrt, wenn man so etwas implementieren möchte, diese Art und Weise, weil es jetzt wirklich gut beschrieben, wenn man so ein bisschen Einstieg haben möchte, ist es ein Spaß. Ihr lernt auch gleich noch ein bisschen Google Data Studio, was so seine eigenen Constraints mit sich bringt, aber na, kann man sich auch mit beschäftigen. Und er sagt dann auch noch gleich, wie du dann in dem Google, weil ihr dann eben Google Data Studio bist und es hat sowieso eine Schnittstelle nach Google Analytics, also wenn ihr noch in Analytics seid, könnt ihr direkt in seiner Auswertung der Logfiles, wo da drin steht halt, wie oft wird etwas von Google gecrawlt oder nicht, gar noch sagen, wie viel Klicks haben denn die Seiten, also sind die, die viel geklickt werden, auch die, die regelmäßig geholt werden oder eben nicht, und das zeigt das eigentlich an der Stelle ganz gut an, also es ist schon cool, und da die Logfile-Analyse-Software jetzt auch nicht immer so günstig sind, ist es echt ein günstiger Einstieg. Nachteil ist natürlich ganz klar, solange ihr noch nicht auf seiner, also solange ihr keinen Bock auf Cloudflare habt, geht seine Methode nicht. Wenn ihr noch nicht drauf seid, aber drauf hinwechseln wollt, habt ihr erst ab dann Logfiles. Ihr könnt halt nicht rückwirkend gehen. Ihr könnt aber natürlich jede Art von anderen Logfiles und müsst halt nur seine Auswertungslogiken etwas anpassen. Also dann wird es auch mit anderen gehen. Aber schaut es euch mal an, es ist wirklich ein Brett.
Absolut, fand ich auch ultra spannend reinzulesen. Finde das ja auch Thema als Logfile-Analyse, finde ich auch immer sehr spannend. Man muss aber auch sagen, es wird ja immer sehr schnell, sehr geeky. Ne? Also ist ja dann so bei, eigentlich nur bei wirklich großen Seiten sinnvoll oder bei technisch komplexen Seiten. Ich denke ja immer so an hier Pre-Rendering Dingsy-Gedöns, weißt du? Also wenn du da ein bisschen unterwegs bist, kannst du extreme Probleme bekommen. Und dann macht es halt einfach Sinn zu sagen, dass man an der Stelle wenigstens schon mal einen sinnvollen Zugang zu diesen Logfiles hat, weil auch das beschreibt er ja in seinem Artikel. Wenn du mal Probleme hast, brauchst du schnell Logfiles, weil du irgendwie nicht weißt, warum zickt der Googlebot gerade rum. Und wenn du so ein Riesenportal bist und dann irgendwie auf einmal einen Tag lang die Klicks ausbleiben, merkst du das ja im Traffic und im Geldbeutel. Und wenn du dann erst anfängst, da irgendwie mal einen Zugang kriegen zu wollen zu den Logfiles, dann kann das wirklich lange dauern, schmerzhaft sein. Und wenn du dann in 2 Monaten arbeitsfähig bist, weil die IT die Ressourcen hatte, dir alles bereitzustellen, und das bringt dir das auch nichts mehr für deinen Bug. Ja, das ist an der Stelle, also ist halt bei kleinen Seiten nicht unbedingt mit anfangen, bei großen Seiten würde ich sagen, wenn man die Ressourcen hat, da ein bisschen vorzusorgen, würde ich da unbedingt irgendwann mit anfangen. Und bei kleinen Seiten, Pro-Tipp, ich finde dann den doch auch so schwierigen Abdeckungsreport in der GSC an der Stelle recht spannend, weil ich finde ja gerade so Sachen wie gecrawled zurzeit nicht indexiert, gefunden zurzeit nicht indexiert, sind so 2 spannende Indikatoren. Wenn ich jetzt eh schon eine kleine Seite habe und dort viel einläuft, lohnt sich da immer mal reinzuschauen, diese Fehlerklasse, weil Google zwar dann sagt, ja, wir haben mal versucht zu crawlen, aber der Server war so langsam, wir kommen nochmal wieder. Ist meine Erfahrung, dass das eher nicht der Fall ist, sondern die Sachen, die da drin sind, sind halt meistens auch scheiße und gehören weg.
Absolut. Ansonsten kann ich auch noch sagen, was natürlich mal das Einfache ist, wo man im Auge drauf halten kann, verweise ich auf unseren letzten Interview-Gast, die großartige Tatjana, wo wir uns ja über das ganze Thema Crawl-Frequenz unterhalten haben. Und da gibt es ja noch diesen alten Report, also diesen Report aus der alten Search-Konsole, wo du einfach halt diese am Tag gecrawlten und Kilobyte runtergeladen hast. Und der ist ja immerhin so, dass wenn sich dann, also der sagt jetzt erst relativ wenig, aber was spannend ist, wenn sich das auf einmal verändert. Ja. Also dann ist immer die Frage, gibt's, dann lohnt es sich dann, sich zu bedrucken, ob sich seine Leistungswerte ändern oder es könnte sein, dass irgendwas passiert. Das ist immer so ein kleines Indiz. Man sollte da ab und zu noch mal ein Auge drauf haben. Der ist ja dummerweise jetzt sehr, sehr versteckt. Du musst ja auf runterscrollen, dann hier auf alte Reports und dann gehst du rüber und ja, ich weiß auch nicht, warum nicht so ganz praktische Zahlen nicht einfach schon ins Neue rübergezogen worden sind, aber da liegt er halt noch, da ist er auch noch. Und genau, Entschuldigung.
Nee, da hast du recht, ist übrigens auch also ein richtig guter Indikator auch, weil oftmals wird jetzt gesagt, ja, wann ist man denn jetzt Mobile First indexiert? Und da sagen ja auch alle, schauen die Logs, hatte ich einen schönen Fall, also da ist auch genau dieser Report, den du angesprochen hast, also diese Crawl-Frequenz in der GSC, dieses uralte Ding, wo du auch nicht mehr so ins Menü dann kommst, wenn du da einmal drauf bist, auch sehr spannend, weil man da merkt, wenn man zum Beispiel eine M-Punkt hat, noch so unterwegs ist, www.m.punkt, merkt man das auch extrem, wenn Google auf einmal anfängt, entweder versucht, dich umzustellen oder dich wirklich auf Mobile First umstellt in der Indexierung.
Absolut. Und was natürlich auch spannend ist, wenn man sich hinter, also wenn man gerade eine überschaubare Seite, also man kennt seine Seitenanzahl noch, ist relativ sicher, und dann ist irgendwie die Crawl-Frequenz ist beim 10- oder 20- oder 50-fachen der Seiten, die man hat, dauerhaft. Dann würde ich mir auch mal die Logs anschauen und fragen, was crawlen die denn da gerade zusammen? Also mich am Tag irgendwie 50 Mal komplett durchzuindexieren, erscheint jetzt wenig sinnvoll. Google ist jetzt auch nicht so doof, dass sie mit seinen Ressourcen einfach umgeht. Dann scheinen die ja irgendetwas zu haben oder verstehen zu wollen. Dann lohnt es sich vielleicht mal die Log zu schauen, weil es könnte sein, dass unter Umständen ein Problem vorliegt. Wenn die Crawl-Frequenz signifikant größer ist als meine Seite, dauerhaft, nicht mal als Peak, lohnt sich auch mal reinzuschauen.
Kostet ja irgendwann auch Geld.
Genau. Also IT-Kosten sind ja eh da Kosten, da fragt ja keiner nach.
Ja, ja, allein, also Serverkosten, dann hast du vielleicht noch API-Calls und Dinge und irgendwann summiert sich das ja schon, ne?
Ja, ich bin voll bei dir. Redet du halt keiner ja. drüber, gell?
Ja.
Genau.
Das stimmt.
So, dann haben wir so quasi den Post des Monats vor, also wir haben es jetzt immer vorgestellt mit dem einen Post und wollen den mal ein bisschen tiefer besprechen und danach kommen wieder ein paar kleine, ist jetzt nicht irgendwie didaktisch an der richtigen Reihenfolge. Aber der Kevin Indik hat hier Brett rausgehauen, was eine spannende Frage ist, wo sehr viele Aspekte drin waren. Und zwar ging es um das Thema, wie bin ich eigentlich ein guter Inhouse-SEO? Da musste ich auch, als ich gelesen habe, direkt an Mario Fischer denken, der mich vor 2,5 Jahren gefragt hat, ob ich mal auf der Website Boosting dafür einen Artikel schreiben kann. Und ich sage jeden Monat, ja, ich gucke mal, dass ich das nächste Monat hinkriege. Entschuldigung dafür. Ich fühle mich auch ganz schlecht, jeden Monat schlimmer, aber Zeit und so. Genau, also, was er mal angefangen hat, gesagt, okay, was ist denn eigentlich so der Unterschied oder was macht man denn eigentlich auf einer Agenturseite? Was ist denn so das Problem? Das ist mal, einmal habe ich natürlich das Thema Kundenführung. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen bekloppt, aber man muss schon die Projekte mit dem Kunden zusammen irgendwie führen. Vielleicht führt einen der Kunde auch, ist ganz egal wie, aber irgendwie muss die Kommunikation zueinander irgendwie organisiert werden. Man sitzt ja jetzt nicht zusammen in einem Raum. Man macht nonstop irgendwie Pitching von Ideen. Und wenn ich zumindest meinen Ansprechpartner überzeugen will, dass es da weitergeht, also wenn ich zumindest eine aktive Rolle einnehme, und nicht, also wir reden jetzt wirklich nicht von Agenturen, die es ja draußen auch gibt, die sagen, du kriegst jeden Monat 10 Links und 5 Texte und es ist ganz egal für was und was du damit machst, ist dann auch egal. Also so Pakete gibt's, ich habe das schon gesehen. Ich weiß zwar nicht, warum jemand sowas kaufen sollte, weil es absurd ist, da kann man sein Geld auch verbrennen, aber sowas gibt's. Kostet dann auch nur 350 Euro, aber ganz im Ernst, dann geht mit 350 Euro lieber gut. Aber ganz anderes Thema. Also, du bist jetzt da drin,
Negativzinsen und so, du weißt.
Genau, exakt, genau. Muss halt deine eigene pitchen. Das heißt, nur Empfehlung abgeben alleine ist halt am Ende auch nicht genug. Man muss schon gucken, dass man die irgendwie seinem Ansprechpartner gut verkaufen, in Anführungszeichen, kann. Also ihn davon überzeugen, dass ihn das weiterbringt. Und ein bisschen zur, wie sagt immer, Umsetzung treiben. Gerade wenn der jetzt so intern, so sagen wir mal, Online-Marketing-Ansprechpartner ist und SEO für ihn auch nur ein Nebending und da auch noch 15 andere auf ihn zukommen. Also man kämpft halt so ein bisschen, lass uns Sachen passieren lassen. Da ist halt wichtig zu verstehen, was die Kunde braucht und will, was halt nicht unbedingt deckungsgleich ist. Also die wollen oft Sachen, wo man sagt, kann man machen, das sind so die C-Noten, da hat man ja auch schon Kunden, wo wir gesagt haben, du, pff, okay, das können wir alles tun und sitzen dann auch immer wieder hier regelmäßig und sagen, du, wir machen viel. Das ist auch schön, weil es gibt auch, also rein kaufmännisch, es gibt halt auch einiges zum Abrechnen, alles sehr nett, aber eigentlich sind das nicht die Themen, wo der Pfeffer liegt, die sind woanders, aber wie kriegen wir ihn hin dazu, die anderen Sachen zu machen und die Prios zu ändern, weil die er setzt, also das muss man sich halt da wirklich auch mal fragen, also weil am Ende ist halt wichtig, dass mein Auftraggeber der Mensch ist, der mich beauftragt hat. Und der muss irgendwann seinem Chef gegenüber wieder um Rechenschaft tun, was er da tut. Und eigentlich ist mein Job, dass er in seinem Job erfolgreich ist. Also das ist so die Aufgabe, die man an der Stelle einfach hat. Und da muss man die teilweise auch ein bisschen dazu bringen, die Prioritäten zu setzen, die für sie und ihr Weiterkommen an der Stelle auch wichtig sind. Also man macht auch so ein bisschen Coaching von jungen Menschen teilweise mit. So, Inhouse natürlich, die ich tief, also ein Problem ist, ich habe halt davon nicht einen, sondern ich habe 5 oder 6. Ich habe mir gesagt, es gibt Agenturen, die haben 40. Okay, das glaube ich nicht, dass das sinnvoll geht, aber egal. Also man hat halt auch noch mehrere Ansprechpartner. Wenn man es als Downside sagen will, also er sagt, als Vorteil ist, man hat halt eine große Breite in der Agentur an auch verschiedenen Business Cases. Also jeder ist ja nicht so, dass SEO ist immer gleich SEO, sondern ich muss ja immer, was ist der Business Case? Wo braucht er eigentlich Traffic, der auch konvertieren kann und auf seine Ziele einstellen kann? Ich muss mich ja jedes Mal darauf einstellen. Und man hat dann so einen Hang zum Borderline im Laufe der Zeit. Das ist so du grinst jetzt, oder? Ist doch schon so, oder?
Ja, schon. Ja.
Nicht bei dir. Genau. So. Inhouse hast du natürlich den Vorteil, du bist tiefer, weil du in einem Thema bist. Also du kannst dich in dem Thema sehr, sehr tief auseinandersetzen und kannst, wenn du willst, ein tieferes Produktverständnis aufbauen, weil du halt 8 Stunden am Tag über ein Thema nachdenken kannst und kannst natürlich noch ein tieferes Marktverständnis aufbauen, also nicht, dass man das auf der Agenturberatungsseite nicht auch könnte, das bezahlt schlicht und ergreifend keiner. Und machst in der Regel viel tiefere Konkurrenzanalysen, also dass wir mal Geld bekommen für eine tiefe Konkurrenz, kommt selten vor, außer wir sagen, was wir sagen, da drüben, die ziehen mal weg, wir müssen uns mal anschauen, was die tun, aber ansonsten passiert es eigentlich wenig, weil Kostentreiber. Das macht man da mehr. Also man kennt halt natürlich wirklich viel mehr, was auch die anderen machen, weil man einfach die Zeit auch dafür hat. Und man hat viel mehr Einfluss auf die internen Prozesse. Aber, und das hat er gesagt, was man auch hat, und das ist immer wichtig, auch hier ist bei beidem wichtig, das Pitchen und Verkaufen. Weil auch intern muss ich meine Ideen gegen andere Ideen pitchen und intern verkaufen. Sonst passieren sie nicht, weil ich kann auch als Interner nicht mich ins CMS reinhacken und da irgendwelche Sachen reincoden oder so. Das kann ich einfach nicht. Und ich kann auch selten Texte selber live kriegen. Also ich funktioniere immer über andere und die muss ich immer überzeugen und verkaufen. Und das ist bei beiden Fällen wichtig. Ja. Bei dem einen, da geht nichts dran vorbei. So, da gesagt, was sind denn so die typischen Probleme, die auftauchen? Nicht genug Ressourcen. Ich glaube, das ist so der Klassiker an Problemen, die wir immer haben.
Ja.
Genau. Und da sagt er, genau, also sagt er, was sind die Gründe? Arbeitgeber will Ergebnisse sehen, SEO ist aber etwas langsam. Wobei das langsam oft ist, dass die Umsetzungsgeschwindigkeit im Unternehmen langsam ist, bis überhaupt irgendetwas live ist. Also das ist halt auch, kommt doch mal hinzu, das hatte ich hier nicht extra gesagt, sage ich nur, also das ist meistens länger, als dann später Google braucht zum Bewerten. Designer oder Entwickler oder ähnliche Menschen und andere Stakeholder haben eine höhere Prio. Also SEOs lassen sich relativ häufig in der Prio nach hinten schieben, da leidet man aber auch als Agentur drin. Also wir müssen ja über unseren Ansprechpartner nach innen verkaufen quasi, also nochmal über eine Hürde mehr. Und sich dann mal Zeit zu nehmen, zu sagen, lass uns doch mal eine Vorstandsvorlage oder für deinen Chef irgendwie das mal auseinanderdröseln, was da drin ist, ist schon eine wichtige, da sind wir wieder bei diesem Thema SEO als Thema intern verkaufen, ist einfach wichtig. Und Business sieht nicht den Bedarf, in SEO zu investieren. Ist immer das Problem, dass der Wert nicht aufgezeigt wird. Deswegen sagt er auch, Lösung 1 ist Business Case rechnen und den sinnvoll zeigen können. Forecast rechnen können, irgendetwas, und zwar auf Zielen, die die Gegenseite versteht. Also nicht mit Sichtbarkeit kommen, damit wissen die nicht, was das ist. Macht auch kein, ist kein Business Größe an der Stelle. Da kann ich auch sagen, ist spannend. Er hat ja noch ein paar andere Sachen gemacht. Lösung 2 wäre direkte Wirkung. Also wenn ihr jetzt neu anfangt als Inhouse SEO, macht irgendetwas, was eine direkte Wirkung in den ersten 30 Tagen, die ihr da seid. Ich würde auch gerne sagen 60 bis 90. Also ist die Frage, wo du hingehst und welche Größe das hat. Aber wenn du so diese Quickwins, wenn du durchgehst und sagst Quickwins, die findest Leute, mit denen umsetzen können, wie zum Beispiel musterbasiert, Titles und Descriptions, Klatschen, dass irgendwas, was schnell geht und dann irgendwie Uplift schafft, das zirkt sofort Vertrauen und du musst viel weniger erklären später, weil die Leute sagen, huch, der hat mal was erreicht. dann vertraue ich denen und dann musst du nicht nonstop in Vorstandssekretariaten rumsitzen, bis du deine 3 Minuten Airtime bekommst, weil dir einfach geglaubt wird. Lösung 3, auch das ist, glaube ich, wichtig, verstehe die Machtstrukturen im Unternehmen und baue Verbündete und Allianzen auf. Ich kann mich wirklich noch erinnern, wie, glaube ich, ein Kollege bei uns beim Kunden war, wir waren vor Ort, also regelmäßig vor Ort schon gefahren, dann unser SEO meint, ja, das macht Redaktion, aber ich habe das schon erst 3-mal geschrieben die letzten Woche und da kam keine Antwort. Und dann unser allerliebster Peter Schmidt an der Stelle gegrüßt, einfach gesagt hat, komm, dann gehen wir mal zu dem hin, wo ist denn der? Der so, ja, der ist ein Stockwerk über uns, aber da war ich noch nie. Da sagt er, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal hin und stellen uns mal vor und trinken mit dem Kaffee und fragen. Und dann war das an dem Tag auch noch geklärt, das Thema. Also das, als Einsiedler kommt man leider nicht weit. Es ist ein Netzwerkspiel, dieses SEO, finde ich sehr gut. Lösung 4 finde ich auch gut, wenn man selber nicht weiß, wie es geht, wenn man einfach noch juniorischer ist, finde Personen, die priorisiert werden und lerne, wie die es hinkriegen. Also guck mal, was machen die denn eigentlich? Also in der Regel reden die auch gerne. Und frag mal, was hast du denn gemacht? Wo bist du hingegangen? Wie geht es hin? Und deswegen sagt er hier ganz klar, entwickle einfach gute Fähigkeiten, deine Ideen halt zu präsentieren und zu verkaufen, das intern, sonst klappt es nicht.
Hängt ja auch irgendwie dann wieder mit den Machtstrukturen zusammen, ne? Also geht ja alles einher, wenn man einer sieht, der sehr erfolgreich ist, einfach mal gucken, wie der es macht, mit wem geht der dann Kaffee trinken, was funktioniert da so? Ansonsten sind es ja wirklich, also die 4 Lösungen gehen ja alle Hand in Hand. Also das ist also das, was man wirklich parallel machen muss. Mein Business Case rechnen und sagen, ich hasse es wie die Peste. Es ist halt, also Business Case auf einer Blackbox quasi zu errechnen, ist halt manchmal schwierig. Ne? Mal ist Google schneller, mal langsamer. Aber es ist, glaube ich, wichtig, das wirklich in der sinnvollen Einheit für den Kunden zu beziffern. Das heißt, wenn er kein Reichweitenportal ist, macht es keinen Sinn, über Visits zu gehen, wenn es am Ende ja nur darum geht, dass irgendwelche Leads generiert werden oder so und auch umgekehrt. Ne? Also das ist ultra wichtig und damit kann man, glaube ich, schon mal, wenn man das gut und sinnvoll macht und auch plausibel, also nicht nur hier auf den Tisch haut und sagt, ich kann alles, was ich am Ende gar nicht liefern kann, aber wenn man das auch schafft, im gleichen Moment noch Verständnis zu erzeugen, warum die Dinge so sind, wie man sie jetzt schätzt und sich entwickeln können, dann ist das, glaube ich, so der erste gute Schritt in die richtige Richtung, Vertrauen zu erzeugen. Und dann ist es eben genau der Punkt zu sagen, okay, wenn ich den Business Case habe, springe ich direkt in Lösung 2, also Sachen mit direkter Wirkung. Und das ist ja eben genau das, so ein bisschen der Unterschied zwischen Strategie und Taktik. Hatten wir ja letztens auch wieder, also erstmal sofort bei Taktiken, die bewährt sind, die Sinn ergeben, sofort starten und anwenden, weil gerade so Title und Description, also sei es redaktionell, musterbasiert optimieren, da kommt in der Regel immer ein Uplift drauf, muss sowieso gemacht werden, da wirklich gucken, dass man da Druck drauf gibt, dass es am Anfang klappt, bevor man erstmal 90 Tage über die Informationsarchitektur redet und wie Dinge eigentlich gebaut werden müssen. Klar, gehört auch dazu, aber je nachdem, wie die politische Situation ist, ist es vor allem auch erstmal wichtig, dass das, was abgeht, dass Traktion halt reinkommt.
Genau, absolut. Das zweite Problem, ich hätte es ein bisschen anders beschrieben, muss ich sagen. Also er sagt, technisches SEO liegt im Marketing anstatt in der Technik. Was offensichtlich hätte er es gerne anders. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gehört SEO natürlich ins Marketing. Aber auch wenn nicht mit der technischen Komponente, aber man muss natürlich einen starken Zug dahin haben. Man kann es natürlich auch andersrum, aber ich finde es so rum besser, aber man ist gespeckte Sache. Er sagt, Kunde sagt, SEO wird als Content-SEO wahrgenommen. Okay, wenn das ein Problem ist, dann ist halt echt Essig. Unternehmen sehen Traffic Acquisition generell als Marketing, das sehe ich auch so. Also deswegen würde ich es auch immer dahin hängen. Und viele Unternehmen haben keine gemischten Growth-Teams. Das ist natürlich der Idealzustand, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aus viele würde ich sagen, nahezu alle. Dann kommt es eher der Realität entgegen. Lösung 1. Er sagt, gemischte Teams bilden. Okay, da kann ich auch sagen, ist eigentlich richtig so, weil online ist Marketing immer auch mit technischer Exzellenz verbunden. Geht gar nicht anders. Also auch die SEA-Kollegen sind darauf angewiesen, dass die Landingpages da sind, dass die gut aussehen. Ich muss Pixel einbauen, was ein technisches Thema ist. Es gibt kein Online-Marketing-Thema, was nicht Anspruch an Technik hat. Verfügbarkeit, Übergabe von Parametern etc. pp. Alles mögliche, was da ist. Es gibt kein Online-Marketing ohne Technik. Das heißt, eigentlich müssten es gemischte Teams sein. Wie gesagt, gibt es halt selten. Lösung 2 sagt, er bildet das komplette Team von Design über Sales, Editors, etc. aus. Ja, haben wir auch schon probiert. Ich bin in der Regel an der Stelle dran gescheitert. Also was nicht klappt, ist in jedem Bereich Leute zu finden, die Interesse haben. Da bin ich eher wieder, und die mitzunehmen, aber dann auch nur mit den Sachen, die für sie wichtig sind. Ich bin voll bei dem Thema Awareness schaffen. Der Effekt ist nur überschaubar in der Regel, muss ich sagen. Weil die es nicht interessiert, interessiert es halt nicht. Und wenn man keinen Durchgriff drauf hat, kann ich es halt auch nicht ändern. Was ja immer gut ist, Entschuldigung.
Ja, aber das ist ja, also, wie du sagst, Awareness schaffen ist, glaube ich, auch das Einzige, was man irgendwie erwarten kann, gerade wenn man so bei Editoren, also Redakteuren und so spricht und so. Wichtig ist es, sie erstmal sensibel zu machen, dass sie irgendwann mal merken, oh, das könnte ja auch irgendwie was mit SEO zu tun haben. Irgendwann wirkliche SEO-Tasks zu Leuten abzugeben, die ja eigentlich komplett andere Aufgaben haben, wird schwierig, glaube ich.
Absolut. So, dann sagt er halt, und das ist ganz wichtig, wenn ich mit Leuten irgendetwas mache, also mit Design, mit den Editoren etc., zeigt, wie deren Arbeit die Leistung beeinflusst und das, wenn es geht, gerne öfters. Also wenn du sagst, guck mal hier, dein Artikel optimiert jetzt hier 200% Uplift oder so und so viel mehr Leads generiert, damit wir Leute freuen. Also es geht wirklich nur, wenn man die Leute findet, die, also es wäre schön, wenn ihr überall in so einen schönen, wollte ich sagen, Verbindungsoffizier, das klingt ein bisschen militaristisch, Botschafter, das ist besser, genau. Mhm. Botschafter in jedem Bereich habt, mit dem ihr umgehen könnt und dem auch regelmäßig sagt, was passiert. So sind wir ja auch vorgekommen, damals, also 2009 oder sowas, wir hatten irgendwie damals die Computerredaktion irgendwie zum Teil, also die hatten Lust auf das Thema. Damals bei der T-Online, also wenn du nicht weißt, ich war früher mal bei T-Online. Da haben wir so ein paar auch einfache Sachen. Wir haben ein paar Sachen umstrukturiert, wir haben ein paar Linklisten, also wirklich, wenn du auf so einer starken Domain musst du meistens nicht viel machen und du kriegst schon sofort einen Durchschlag. Und wir hatten halt 80% Uplift im SEO-Traffic. Und im Folgejahr war natürlich sofort dann die Frage von der Portalleitung, was haben die gemacht, was der Rest nicht gemacht hat, warum macht das der Rest nicht? Da muss man die Frage nämlich nicht mehr selber stellen und sagen, guck mal, wir könnten überall, sondern der kommt bei ihm hier nicht vor, dann ist mal diese Leuchtturmtaktik, also mit einem befreundeten Feld, ein wenig komplexes Thema einfach bauen, hinstellen und reporten. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommt irgendeiner aus der Leitungsebene um die Ecke und sagt, ich habe nicht mehr Geld ausgegeben, da hinten ist mehr Traffic. Was ist denn da passiert? Und warum macht der Rest nicht das Gleiche? Und dann bist du nicht mehr drin, dass du den Kram pitchen musst, sondern dann wurde er angesagt. Und das ändert einiges danach im Durchgriff. Also das ist auch immer eine Taktik, die wirklich gut funktioniert. So, Problem, so gesagt, Lösung 3 ist gehen, bevor man selbst gefrustet ist. Also das finde ich auch gut, man kann nicht jeden retten. Da hat er einfach wirklich recht, das habe ich auch von jetzt Kollegen draußen gesehen. Manchmal geht's nicht. Manchmal passt man selber vom Mindset nicht rein oder so, bevor man sich das Leben unglücklich macht. SEOs ist doch immer noch ein Thema, wo mehr Leute gesucht werden, als da sind. Notfalls gehen, das ist immer eine valide Möglichkeit, wenn man ins Auge fassen soll. Außer man ist natürlich jetzt irgendwo auf dem Land bei der einen Firma da und man möchte auch, weil Familie, also es gibt Gründe, wo das nicht, also bevor einer sagt, ist alles ja einfach, bist hier in Berlin. Sorry, ich wollte nicht despektierlich sein, wenn ich irgendwie auf die Füße getreten fühlt. Es gibt manche Situationen, wo es ist, aber das bist du dann selber. Aber es gibt für viele Leute die Möglichkeit zu gehen. Man muss nicht sich zu Tode an irgendeinem Job festhalten. So, Problem 3, und finde ich sehr wichtig, SEOs können den Wert von SEO nicht vermitteln. Das war das, was wir vorhin schon hatten. Der sagt, viele Gründe sind zum Beispiel, dass vieles intern mittlerweile mit Last Touch Attribution gemessen wird, was für SEO jetzt nicht zwingend ideal ist. Da holen an die SEA-Kollegen dann vieles weg. Muss man Awareness schaffen und es den Leuten erklären. Überhaupt aber fehlendes Verständnis, wie das Unternehmen Geld verdient auf Seiten der SEOs. Und das muss ich sagen, ist richtig. Also wir treffen immer wieder Leute, die auch auf Kundenseite, aber auch Konferenzen, die sehr nerdy unterwegs sind. Und einfach diese Business-Sprache nicht hinkriegen oder auch nicht mögen. Wie du schon gesagt hast, du hast auch gerade gesagt, auch. Also ich finde, wir wissen ja, was rauskommt. Und das dann nochmal aufzuschreiben, ist relativ langweilig. Also es ist auch einfach nicht sonderlich fordernd. Und dann muss man das in einer Form machen, die einem wiederum nicht genehm ist, die man nicht so gut kann. Es geht leider nicht anders. Also jeder Job hat eine Ecke, die man nicht mag. Aber die ist leider essentiell an der Stelle. Und das Gleiche kommt halt daran auf dieses Fokus auf diese SEO-KPIs, die halt sonst keinen interessieren. Also immer denken, im Lead-Modell Leads, im Umsatzmodell Umsatz, etc. Also wie wird Geld verdient und in den Wert runterbrechen. Und da ist es wirklich wichtig, notfalls auch zu schätzen. Das ist, also das fällt auch vielen schwer, die sagen, ich kann es ja gar nicht sagen, ich weiß ja nicht, ob ich auf 1 komme mit Keyword XYZ. Kommt gleich nochmal der Punkt, weil das ist dann gleich zum letzten, wo er hingeht, also evangelisiert SEO intern und da sagt er, entwickelt eine klare SEO-Strategie. Und dieses Problem hatte ich damals bei der Telekom natürlich auch. Ich sagte, okay, ich kann nicht garantieren, dass ich mit Horoskop auf 1 komme. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Ich habe ja ein Maßnahmenbundle. Und dieses Maßnahmenbundle mache ich halt meine Schätzung best, mittel, worst case. Und das mache ich über alle Bundles und gehe dann auf die Mitte und dann habe ich eine Schätzung. Und dann wird das eine nicht funktionieren, das andere wird aber im Best Case landen und wird zum Jahresende ungefähr rausschwingen. Und es hat relativ gut funktioniert. Also man ist im ersten Jahr vielleicht etwas daneben, das ist aber kein übles Problem, haben alle. Das, jeder im Marketing, der seine Schätzung abgibt, schätzt, schätzen heißt, es ist nicht genau. Also da muss man nicht härter zu sich sein, als man sein möchte. Aber man muss halt sagen, ich brauche den Mitteleinsatz, ich möchte die Maßnahmen damit umsetzen. Und das ist auch der Grund, warum viele nicht priorisiert werden. Die anderen machen das. Also die sagen, ich hole Mittel und gehen mit diesen Mitteln in die Technik und sagen, ich bringe dir die 200.000 für das, was ich gebaut haben will, mit. Und dann machen die das. Und dann kommt natürlich ich als SEO, der ohne Geld hingeht, komme natürlich fall hinten runter. Offensichtlich so. Das ist ja, was ich regelmäßig frage, wie hoch ist denn dein SEO-Budget? Und dann kommt immer, ja, nee, wir sind ja, kostet ja nichts. Ich sage, doch, natürlich kostet das was, plus intern. Du gibst das Geld intern aus und nicht extern. Und ohne Budget kriegst du halt nichts bewegt. Deine Kollegen vom Display, deine Kollegen von Design, die haben Budget für interne Entwicklung. Deswegen werden die vorgezogen.
Hm. Das ist dann auch mal so. Allein so der Spruch, so, ja, wir haben jetzt wieder Storypoints in der Entwicklung für SEO nach 3 Jahren. Also, okay. Heißt ja letztendlich, okay, man konnte davor gucken, dass man Drive-By sich irgendwo noch mit einklingt oder irgendwas so, aber man hatte eigentlich technisch keine Möglichkeit gehabt, sich da irgendwie einzuklinken.
Genau, aber dann aber kommt auch lustigerweise oft die Frage, dass er dann, also das finde ich ein super gutes Beispiel, Stefan, dass dann ja die Leute zu uns kommen und sagen, wir haben jetzt die Storypoints, was machen wir denn jetzt?
Ja.
Und dann sag ich, okay, und das ist genau, was Kevin sagt, du brauchst halt eine Strategie, wo du hin willst.
Ja.
Und das heißt, wenn einer sagt, du kannst jetzt rein, heißt du sofort, was kommt. Und du weißt auch direkt, in welcher Priorisierung. Und das ist in-house halt auch das Thema. Du bist an einer Seite. Du musst halt, dein Borderline kommt aus was anderem her. Du trittst halt 40 Maßnahmen los, weil die alle lange laufen. Hm. Und die fährst du parallel, weil die alle sehr langsam in sich vorwärts gehen. Und dann kriegst du doch wieder Traktion hin. Also du trittst einfach viel mehr los, weißt aber bei dir selber, in welcher Priorisierung die eigentlich zu stehen sind. Wir haben uns früher für diese, als wir dann ein bisschen größer waren von der Abteilung und so 14 Leute hatten, wir mussten dann ja wirklich die Jahresstrategie auch abgeben ans Board. So, und wenn du dann wissen willst, ob das funktioniert oder nicht, wir haben wirklich 3 Monate, also jetzt nicht mit Arbeitszeit 3 Monate, aber 3 Monate lang mit allen Leuten treffen und zusammensitzen, weil wir haben ja wirklich überlegt, was können wir tun? Also erstmal für uns eine Strategie, was wir machen können. Dann stellst du fest, da ist Technik betroffen, da ist Redaktion betroffen, und zwar die Computerredaktion damit, die Lifestyle-Redaktion damit, etc. pp. Und dann sind wir in jede einzelne, also nicht alle zusammen, sondern verteilt, wir waren ja ein Team, reingegangen, kannst ja mal einen Rupp fragen, jetzt immer geliebt. Sehr gegrüßt an der Stelle. Und haben gesagt, Kinders, diese Themen würden wir sehen, würdet ihr mitmachen, wenn wir Budget kriegen? Weil nur Budget hilft ja nichts. Also wenn die keine Lust haben, dann machen sie es ja trotzdem nicht. Das heißt, wir haben alle Themen einmal gechallenged und dann haben sie gesagt, das ja, das nein. Aber wir haben uns sozusagen ein Commitment aufgehoben, dass wir dann sagen können, du mit dem Geld, und das ist auch schon abgesprochen, die würden auch mitmachen, würden wir das tun. Und da bist du natürlich 3 Monate, okay, das ist Telekom, das kann man natürlich auch viel kleiner machen, man muss es nicht alles so groß skalieren, aber das ist das Thema, die Kollegen fragen, ob die Lust auf das Thema haben, also da musst du das Thema das erste Mal pitchen, mit ihnen die Kosten abschätzen, einen entsprechenden Business Case drauf rechnen in den Kennzahlen und damit dann natürlich zu dem gehen, der das Geld hat. Und zwar wird das, du eben sagst, das Geld und es ist abgestimmt. Vor allem das mit ist und abgestimmt wird denen wahnsinnig gefallen. Und dann klappt das in der Regel sehr gut.
Ich wollte doch SEO machen. Das erzählst du mir hier.
Ja, ja, das tut einem leid, musste ich auch lernen. War eine harte Schule.
Ja, aber ist er dann auch schon, also ich meine, dann ist man wenigstens schon schön strukturiert. Also ich glaube, das bringt es dann auch irgendwo mal in eine ruhigere Bahn. Ne? Also ich finde ja gerade so, wenn man erstmal ins Unternehmen reinkommt, man lernt noch die Strukturen, versucht dieses Thema aufzubauen und so. Es ist ja daneben, also unabhängig davon, dass ich ja einen Plan vom SEO habe und auch die Maßnahmen sinnvoll priorisieren kann, ist es, glaube ich, auch einfach mal wichtig, am Anfang vielleicht auch ein bisschen, nicht unstrukturiert, aber so ein bisschen breiter einfach mal an allen Türklinken zu rütteln und aber mal zu gucken, bei wem komme ich denn mit was überhaupt weiter. Und dann kann ich auch mal sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht mein A-Thema für dieses Jahr, aber ich kann auch mal nach B und C gehen, gucken, weil ich habe da ganz andere Ansprechpartner und Ressourcenengpässe, also und Ressourcen, mit denen ich da spreche. Vielleicht komme ich da wenigstens auch schon mal einen Schritt weiter.
Genau, auch absolut wichtig und immer die Frage, wie werde ich besser, nicht wie werde ich perfekt. Also wir haben ja immer den Hang, wir wollen was richtig machen und andere ist ja falsch. Einfach ablegen und sagen, wenn ich der Rhythmus dazu führt, dass ich danach besser bin, dann mache ich den einfach.
Ja. Und wenn man perfekt irgendwann dann gelernt hat, wie es funktioniert und so, dann macht das auch Sinn, also in so einen sehr strukturierten Prozess zu gehen, wie du ihn gerade beschrieben hast. Aber ich glaube, das ist, wie lang war der Weg?
Das waren schon ein paar Jahre, bis man das eingesehen hat. Man wehrt sich ja auch dagegen, weil es einfach keinen Spaß macht. Also muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, genau, aber irgendwann hat man es dann. Ansonsten, was er sagt, ist halt immer Feedback, Feedback, Feedback. Er sagt ja, man braucht halt auch, er sieht so drei Arten von Reports oder Feedback-Schienen vor, finde ich auch sehr sinnvoll. Hatte ich so noch nicht durchdacht, aber hatten wir auch lustigerweise, also irgendwie implizit richtig gemacht, explizit gar nicht drüber nachgedacht. Klassischerweise sagt er sowas wie ein Wochen- oder Monatsreport pro Stakeholder. Also je nachdem, wie hoch die Frequenz ist, sich was ändert. Und auch für die Stakeholder quasi abgestimmt. Also wir haben in der Redaktion die Sachen eher so textuell einmal in der Woche geschrieben, was so ihre Top-Artikel waren oder so. Das hat die gereicht, die wollen keine Grafiken haben. Die wollen einfach, die sagen, guck mal, hier, das waren deine Top-Artikel, dazu sind die gefunden, die haben gut funktioniert, das hat die extrem gefreut. Das war so eine kurze E-Mail, die Idee kam Ludwig damals an der Stelle begrüßt. Kam super gut an. Natürlich anderen, die Business Owner, die haben natürlich dann klassischerweise hier Balkendiagramme plus minus, fanden die sehr gut. Das zweite Thema ist ad hoc, also wenn irgendwas passiert ist. Das kann dreimal im Jahr passieren, das kann 50 Mal passieren, dass man sagt, guck mal hier, das ist passiert, wir haben direkt reagiert, das kam raus. Oder wir haben hier eine Maßnahme gesondert hoch, das kam raus. Also ad hoc, einmalig und dann vergessen wieder. Und natürlich Jahresreport, wo man sagt, du, damals sind wir reingelaufen, das haben wir auch wirklich erreicht. Auf dem Weg haben wir dreimal das hier geändert und haben dabei das gelernt. Aber das hat im Summe funktioniert. Das Glasosase als Präfix für die nächste Jahresplanung. Das ist immer ganz schön. Der ist aber kurz. Das sind in der Regel also 3-4 Slides, an denen man länger arbeitet als allen anderen, weil man hat aber wirklich nur ganz kurz kondensiert sagt, das hast du mir gegeben, das habe ich gebracht, kannst mir die Botschaft ist nur, vertrau mir weiter, weil wir haben zwar komische Sachen gemacht, als wir gesagt haben, aber es hat am Ende funktioniert. Gib mir wieder Geld und es geht weiter.
Ja.
Genau. Und damit sagt er, SEO ist ein Skill, was vor allem aus Kommunikation, Alignment, Organisierung, Planung und Management besteht. Kann man auch so an der Stelle unterschreiben, wenn man in-house ist. Dass du sagst, du kannst Hardcore und Duo-Techie machen, dann musst du in einem in-house-Team sein.
Ja, also es ist auch so, aber ich meine, kannst du letztendlich auch an die Agentur rausreichen. Weil also je nachdem, wie halt so das Setup ist, wie du sagtest ja schon, manchmal ist es auch so ein bisschen junge Leute coachen, ne? Je nachdem, wie da so die Situation ist, muss man ja auch auf der Agenturseite genau diese Fall, also diese Soft Skills einfach mitbringen.
Absolut.
Das ist hohe PM Qualifizierung und dass man sich da auch sehr stark einbringt, das macht sich in der Regel bezahlt, gerade bei längerfristigen Zusammenarbeiten.
Das stimmt, absolut.
Ja. Cool. Echt ein Riesenbrett. Super Artikel. Hat auch sehr viel Spaß, drüber zu reden.
Genau. So, jetzt haben wir noch ein paar kurze Sachen. Einmal hat hier die N Smarty of Content Marketing Institute etwas geschrieben zur Snippet-Optimierung für Mobile. Fand ich ganz spannend. Also, weil wir reden das meistens auch, also die meisten Screenshots sind noch irgendwie Desktop, mittlerweile kommen auch ein paar Mobile rum, aber sage ich Snippet-Optimierung eh lieber, einfach auch mal lesen, gibt ein paar kleinere Unterschiede, aber einfach ganz nett, kann man mal kurz weglesen, so snackable SEO-Content, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Natürlich dann, ich habe jetzt hier den Sistrix-Tweet genommen, aber es kam auch von Google direkt an alle Leute, die so ihr AdWord-Konto haben, dass Google jetzt reduziert einfach die angezeigten Daten in Google Ads. Also es ist sehr nett, sie nehmen uns einfach Daten weg, und zwar sagen die Sachen, also Klicks, die also Suchanfragen mit nicht signifikanten Anzahl an Klicks werden nicht mehr angezeigt. Was jetzt sehr doof ist, also hier geht es nicht wie bei der Search-Konsole, wo Sachen rausgefiltert werden, die sie sagen, die in sich wenig gesucht werden, sondern hier geht es wie bei mir wenig geklickt werden. Kann ja sein, ich habe mich nur blöd angestellt und eigentlich wäre es für mich relevant. Also, und vor allem wird dann halt, Stefan, bei dir was anderes gefiltert als beim Jens mir, wenn wir verschiedene Konten haben. Das ist schon grenzwertig, und finde ja, also die haben ja sich relativ gut angestellt, was ihre ganzen Smart-Produkte betrifft. Also wenn man die so ein bisschen im Ad mal laufen hat, da kommen schon sehr gute Performance-Daten raus, muss ich sagen, weil weit weniger Aufwand. Ist gut für alle SEA-Agenturen, die sich damit Flat-Fee bezahlen lassen und einfach noch weniger arbeiten müssen. Einfach mal drüber nachdenken. Ich würde ja SEA-Agenturen nur gegen Zeit bezahlen. Es hassen mich viele. Egal. Und genau, aber das Blöde ist natürlich, ich möchte bei den Dingern immer noch, also ich möchte sehen, was sie tun, weil jetzt, ich habe so das Gefühl, wenn sie, also je mehr sie auch in Smart-Produkte reinträgen und je mehr sie Daten wegnehmen, können sie irgendwann in der Performance nachlassen und ich kann es nicht mehr kontrollieren. Also ich sehe da ein Ungleichgewicht an Informationen, und das ist dann immer dazu, dass der Markt intransparent mag ich nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen KI-getriebene Smart-Produkte, solange ich sehen kann, zu welchen Keywords wurde das angezeigt, und kann notfalls Stopwortlisten sauber wegpflegen oder irgendwie eingreifen, wenn ich denke, ich bin etwas schlauer als die KI, und das sollte mir als Mensch immer gegeben sein. Deswegen sehe ich das sehr kritisch, aber mehr als zu sagen, ich sehe das sehr kritisch, kann ich euch das auch nicht sagen, weil was soll man tun? Also wir sind halt einfach, wir können hier nur rumopfern. Mehr haben wir nicht als Möglichkeit.
Das stimmt, da ist man vollkommen ausgeliefert.
Genau.
Ja, finde es halt als SEO scheiße, weil ich ja schon immer noch ganz gerne die Nachfrageanalysen damit gemacht habe und auch gerne, also es streiten sich ja viele Leute drüber, ich weiß, es sind keine exakten Zahlen, Suchvolumina von, was weiß ich, 200, 300, 5000 pro Monat, es lässt sich einfach schön aggregieren und analysieren. Da bringen wir halt immer diese ewigen Schätzungen nichts. Vielleicht muss man jetzt einfach immer die Analysen mit 300 Konten parallel machen, um ja, die vollständigen Daten zu bekommen.
Absolut. Ja, genau. Also einfach wissen, mehr kann man dazu nicht sagen. So, und dann gab es auf Moz einen schönen Test. Da ging es um das Thema Muster aus Titel entfernen. Also in dem Fall, also hatten die halt viele in der wollten Kategorien rausnehmen, und zwar Whiteboard Friday oder halt im Brand Moz. So, ganz kurzes Ergebnis, bevor wir danach drüber diskutieren, was da eigentlich passiert ist. Bei Whiteboard Friday rausnehmen hatten sie 20% mehr Klicks. Die haben ja dieses Distilled AB-Testing ODN benutzt. Wer nicht weiß, was es ist, kurz nachgoogeln, haben wir auch schon 30 Mal erwähnt. Also sie haben 20% Klick plus gehabt, dauerhaft quasi, hatten Mods entfernt, also MOZ, Mods, hatten sie lustigerweise 4% weniger Klicks. Was dazu führt, als erste Aussage, was man hier schon sieht, testen, Hypothesen bilden, testen, weil mal klappt's nicht, und es gibt Gründe. Ich habe gleich ein bisschen nachgedacht, hat gesagt, okay, wenn der, also beim Brand, wann kann das blöd sein, ihn rauszunehmen, ist, wenn er zum Beispiel ein großer Trust-Faktor, also ich gebe Gebrauchtwagen und sehe Mobility oder Autoscout und sage, okay, die kenne ich, die Plattform klicke ich. Oder ich schreibe, bin durch Amazon, bin dann egal, was da steht, dann klicken es die Menschen. Wenn mein Brand relevant ist zur Suchanfrage, zum Beispiel bla bla bla, die lustige SEO-Agentur. So, wenn es eine SEO-Anfrage ist, steht im Namen auch nochmal SEO drin. Also, ihr versteht, was ich meine. Wenn die Länge des Brand, in dem Fall war der halt sehr kurz, mit 3 Buchstaben, ist wahrscheinlich dann irrelevant, schlicht und ergreifend, ob man, also ich kriege ja nichts Sinnvolleres rein in den 3 Buchstaben. Oder wenn der Name noch ein Klicktreiber, der Name selber ist, zum Beispiel billiger.de, günstiger.de, also dann ist ja der Name selber nochmal eine Aussage. Oder guter Schreiner, also egal wie. Also dann kann es natürlich auch ein Klicktreiber sein und dann könnte es sein, dass es nach hinten losgeht mit dem Entfernen. Er hat dann auch noch einen kleinen Hack gesagt. In der GSC kann man zum Beispiel prüfen, und er hat gemacht, hat einfach mal in der GSC auf Mods gefiltert und gesehen, dass wahnsinnig viele Anfragen, also Mehrwertanfragen mit Mods drin waren und sehr, sehr viele URLs. Also sehr viele unterschiedliche URLs Traffic bekommen haben mit Suchanfragen, die auch Mods beinhalten. Er hat Whiteboard Friday genommen und es waren nur 5 oder 6. Also es gibt ganz, ganz wenig URLs, die auch Traffic bekommen haben, wo Whiteboard Friday mit drin stand. Manche Leute kennen ja das Format. Das heißt, die meisten Leute sind aufgrund des Themas zu einem Whiteboard Friday gekommen und nicht, weil es ein Whiteboard Friday ist. Und dann ist es da wohl irrelevant, dann hat man lieber mehr Platz fürs Thema. Also das fand ich ein schöner, kleiner Hack, um zu sagen, kann ich meine Hypothese schon ein bisschen festigen. Ich würde es danach immer noch mal nachmessen. Aber als so ein Indikator fand ich das erstmal ganz nice. Cool, oder?
Ja, definitiv cooles Vorgehen. Ne? Also ich meine es ja auch klassischerweise, Whiteboard Friday, ja, die Leute kommen über Themen. Die Marke ist natürlich wichtig, wenn du das auf den ganzen Push-Kanälen spielst, aber im Search finde ich irgendwie auch plausibel, dass das nicht so die Rolle spielt.
Genau. Ansonsten, letzter Punkt, Ahrefs hat jetzt eine freie Version. Ich mache jetzt mal keinen Link hin. Ist ja eher Marketing, könnt ihr selber finden. Könnt ihr euch mit der Search-Konsole verifizieren und dann machen die Ahrefs-Dinge für euch umsonst. Wer Lust hat, kann sich's anschauen. So, und du hast uns noch vieles Neues von Google mitgebracht.
Gar nicht so viel. Viele Kleinigkeiten, was es alles gab. Wobei ich bei manchen Sachen auch quasi vor der Blackbox stehe, nämlich direkt bei der ersten. Und zwar, es gab eine Ankündigung für die Google Search Console Insights. Das ist eine Closed Beta. Das heißt, jeder, der irgendwie so ein Pöppel, wenn ihr etwas sucht und mit eurem Konto eingeloggt seid, dann seht ihr ja oben immer Leistungsdaten zur Suchanfrage oder sowas. Und wenn ihr da ein Pöppel seht, dass ihr die Search Console Insights habt, ihr müsst auch eine E-Mail bekommen haben, könnt ihr da mal draufklicken und dann kriegt ihr kurze und prägnante Einsichten in die Performance eurer Seite in den letzten Tagen. Das heißt, was ist die Top-Suchanfrage, beziehungsweise was waren die Top-Seiten, wie häufig wurde die angeschaut und teilweise auch noch, wenn ihr die Google Analytics-Seiten mit drin habt, wie hoch denn die Verweildauer ist. Ist wieder ein starker Schritt so in die Vereinfachung. Ich meine, man kennt das ja so bei den ganzen Search Console-E-Mails, die man ja auch immer bekommt, wo man immer gefühlt entweder alles oder nichts irgendwie abschalten kann. Was waren die letzten besten Suchanfragen im Monat, letzten Monaten sowas. Das kann ja auch ziemlich spammen, wenn ich viele Search Consoles bei mir verifiziert habe. Und so soll das letztendlich auch reingehen. Also man kennt das auch so ein bisschen, Analytics wird da schon viel mit gearbeitet. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bei den Screenshots, die ich gesehen habe, wo ich so skeptisch bin. Man merkt, okay, es scheint so, dass sie GSC-Daten mit Google Analytics so ein bisschen zusammenwerfen. Da kriege ich Bauchschmerzen, so weil bei URL, was ist die eindeutige URL? Ich meine, wir haben der GSC schon die kanonischen Leistungs-URLs. Ist die Frage, ist das dann auch richtig? Dann noch mit der Analytics verknüpft, dann ist auch die Frage, wie ist der Umgang mit der Parameter-Variante, mit dem Host, mit AMP? Ich habe so das Gefühl, da muss viel Murks auch mit rauskommen, wenn man das einfach mal so automatisch verknüpfen lässt. Jeder, der es schon mal versucht hat, kennt die Probleme.
Absolut. Wenn man nicht.
Ja, also ich finde es nach wie vor immer spannend. Ist klar, sie versuchen die Sachen zu vereinfachen und auch eine ganz andere Zielgruppe jetzt nicht auf uns irgendwie abzuzielen. So eine gesunde Skepsis trage ich da jetzt doch mit mir rum, bin aber auch gespannt. Also wenn ihr damit Erfahrungen habt, das Ding mal gesehen habt, sagt uns mal, was ihr so beobachtet habt. Macht das irgendwie, ergibt das Sinn? Merkt ihr auch gleich, ob da Inkonsistenzen drin sind oder gibt es da vielleicht auch ein cooles Feature, mit dem man sagen kann, okay, kann ich vielleicht nicht mitarbeiten, aber vielleicht andere Leute direkt wieder davon überzeugen. Wie mein Chef zum Beispiel. genau. Ja, da braucht man es ja wieder kurz und prägnant. Da reicht dann so eine Kachel. Guck, läuft.
Genau. Nur gut. Ist grün.
Ja, grün und zeigt nach oben. Genau. Nächster Punkt ist auch eine Kleinigkeit. Es gibt, da war ein Tweet, eine Ankündigung reingehängt von der Google Webmaster Central. Es gibt eine neue Report, also eine Kontaktvariante bei Security-Problemen. Ihr wisst, in der Google Search Console kriegt ihr nette Hinweise und ganz viele E-Mails, wenn Google der Meinung ist, dass bei euch gehackte Inhalte erkannt wurden oder ihr ein großes Sicherheitsrisiko auf der Seite habt. Und je nachdem, wie groß das ist, habt ihr auch das Problem, dass es in der kompletten Suchergebnisliste bei euren potenziellen Nutzern auch angezeigt wird. Das ist ein bisschen doof, ist aber natürlich hilfreich, bevor ihr das gar nicht mitkriegt. Und jetzt gibt es, wenn man da eine Meldung in der GSC hat, aber auch nun die Möglichkeit, dazu direkt Feedback an Google zu geben, wenn man das entweder gelöst hat und gerne schnell ins Review gehen möchte oder wenn man der Meinung ist, es ist ein False Positive und eigentlich liegt gar kein Problem vor. Halte ich für sinnvoll und wichtig. Je nachdem, wo man so unterwegs ist, kann das ja wirklich sehr, sehr viel Klicks und Reichweite kosten. Und ich meine, ihr wisst, der irgendwie steht, Seite ist irgendwie befallen von Schadcode. Das ist auch kein gutes Image. Das kann nachhaltig wehtun. Finde ich gut, wenn man da so einen kleinen direkten Kanal hat.
Absolut.
Da haben wir auch noch so eine, wie vorhin mit den Suchanfragen, Informationen, die kann man mal zur Kenntnis nehmen. Der Googlebot lernt HTTP2. Das heißt, Sie werden ihn nach und nach umstellen. Und letztendlich, was bedeutet das, wenn ihr Glück habt, gehen eure Serverkosten ein bisschen runter, weil die Kommunikation zwischen Client oder dem Googlebot und eurem Server wird effizienter. Details könnt ihr auch in dem Artikel nachlesen. Könnte ganz cool sein, je nachdem, wie häufig ihr gecrawlt werdet. Das habt ihr ja vorher mit der Log-File-Analyse rausgefunden. Da kriegt ihr nämlich auch raus, wie der Googlebot bei euch denn anfragt. Wem das jetzt nichts sagt, keine Panik. Könnt euch den Artikel mal durchlesen, falls ihr euch dafür interessiert. Ihr müsst aber nichts tun. Wenn ihr noch auf HTTP 1 unterwegs seid, tut euch das nicht weh. Es ist kein Nachteil, dass Google irgendwann auf HTTP 2 switcht, war jetzt ja zu erwarten, weil es ist für sie ein bisschen effizienter. Man merkt ja, also findet ihr so seit dem Evergreen Googlebot, dass sie sagen, okay, sie passen sich immer an die neueste Chromium-Version an, merkt man ja, dass sie da auch versuchen, ein bisschen up-to-date zu bleiben mit ihrer Crawl-Technologie. Genau. Letzter Punkt ist eigentlich fast das Spannendste. Hätte man vielleicht auch nehmen müssen. Ihr wisst ja, wir beobachten die Schema.org Dokumentation von Google sehr genau und gucken, was es da für Änderungen gibt. Und eine schöne Sache, ihr wisst, man kann FAQ-Pages auszeichnen. Das heißt, auf einer Seite kann ich Frequently Asked Questions auszeichnen, Frage-Antwort. Und wenn ich Glück habe, wird das in den Suchergebnislisten ausgespielt. Ich bekomme sehr viel Platz und die Leute fangen an, mit mir zu interagieren und springen vielleicht auch auf meine Seite. Da gibt es die Möglichkeit, auch HTML-Tags anzuwenden. Das bedeutet, wenn jemand dann so eine Antwort aufklappt, dann sieht man dann auf einmal bestimmte Dinge in Fett, in Überschriften, in Italic und solche Geschichten. Das hat Google jetzt nochmal klar gesagt, welche HTML-Tags denn erlaubt sind für die Formatierung, dass man letztendlich die auch in den FAQs ausgespielt bekommt. Beziehungsweise, was heißt erlaubt? Welche berücksichtigt werden? Alle anderen Tags, die aus diesen, die in die FAQs reinschreibst, letztendlich in das JSON-LD, was das Schema.org wiedergibt, die werden halt einfach ignoriert. Aber schaut da mal rein. Es ist wie immer, wenn es um SERPs geht, ne, also lieber auffallen statt abfallen. Man will ja klickattraktiv sein, ne?
Den finde ich gut.
Ja. Das ist cool. Fantastischen 4, MFG. So. Das war's von Google.
Sehr cool. Damit sind wir ja fast am Ende. Wir haben noch einen kleinen Ausblick. Es gibt überraschenderweise noch eine Konferenz, und zwar den SEO Day in Köln in etwas anderer Form, also anderer Standort, weil natürlich Corona-bedingt da das Stadion jetzt nicht so wahnsinnig gut geeignet ist, Social Distancing hinzuführen. Wer das weiß, weiß, man läuft ja immer da rum um dieses Stadion drin und die Gänge sind überschaubar. Ich finde es halt bildlustig, weil es hat so nur geknüllte Leute drauf. Also Fabian, wenn du es hörst, also es ist jetzt nicht das beste Bild für Corona-Zeiten, was du dir für deinen Hintergrund gewählt hast, aber egal. Am 5.11. In der Stadthalle Köln-Mülheim eine quasi, wenn man vor Ort ist, eine One-Session-Show, weil es gibt halt eine One-Track-Show, es gibt einen Track, also einen Raum, wo Leute drin sind. Ich habe, so wie erst mir erzählt hat, er plante eher feste Sitze, das heißt, wenn man ein Ticket hat, hat man einen festen Sitz, damit man Maske abnehmen kann, man weiß auch, wo man sitzt. Klang alles relativ sinnvoll, wie er sich das vorgestellt hat. 299 Tacken ist jetzt auch überschaubar vom Pricing, gibt aber auch nur 300 Tickets, weil klar dürfen nicht so viele Leute rein. Es gibt noch zwei andere Räume, es gibt also auch Online-Tickets, wo dann auch, also online gibt es dann quasi drei Räume, aber vor Ort halt nur den einen. Ich werde selbst da sein und noch ein bisschen was zu Discover erzählen. Also macht ja alle kein SEO mehr, ist ja kein Traffic. Also gegen Discover ist halt SEO dann einfach doch eher so in der Fliegenschiss der Geschichte oder so, würde Herr Gauland sagen. Genau, das deswegen mache ich da ein bisschen was zu Discover und aber viele andere schöne, gute aussehende und sehr fleißige Kollegen sind auch da und erzählen auch schöne Sachen. Also der Jan Pragebuch ist da und der René Demand und so weiter. Also Menschen, die auch jünger sind als ich. Und passt schon. Sinn. Genau. 299 habe ich gesagt, passt. Und ansonsten haben wir noch zwei Jobs reinbekommen, netterweise. Und zwar danke an Björn Salewski, der sucht lustigerweise jemanden, der in Frankfurt arbeiten möchte als Inhouse-SEO. Habt ihr jetzt hier oben gehört, was dann zu tun ist. Und zwar bei der T-Online. Jetzt habt ihr von mir heute gehört, wie das dort funktioniert. Okay, damals war es noch Telekom, jetzt ist Ströer. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher geworden. Und man hat da auch Ströer, glaube ich. Ich habe mir sagen lassen, Ströer hat einen stärkeren Zug zur Reichweite, als es damals die Telekom hatte. Aber ein cooles Team. Also Björn selber ist ja da, also auch ein cooler Typ. Und Theresa, also ihr habt ja Standort Berlin und Frankfurt. Hier geht es um den Standort Frankfurt, aber ihr werdet wahrscheinlich auch ab und zu mal in Berlin aufschlagen. Wir sitzen ja in Darmstadt und Berlin. Das heißt, könnt ihr uns, wenn ihr dort arbeitet, an beiden Standorten mit uns Kaffee trinken gehen. Man kann unsere Webseite ja auswählen, dass man mit jemandem mal Mittagessen gehen möchte. Also in dem Sinn, eigentlich besseren Job könnt ihr gar nicht haben. Weil ihr könnt immer mit uns essen gehen. Also besser geht's ja gar nicht. Genau. Und die Kollegen vom von der Klamt Mediengruppe suchen einen Audience Developer und SEO. Also das ist Audience Developer ist eigentlich sowas wie SEO beim Verlag. Hier danke an Sebastian Vogt, der uns das reingegeben hat, mit dem ihr dann auch arbeiten könnt. Das Ganze ist in Hamburg. Sebastian ist ein super Kollege, muss ich sagen, ist sehr kompetenter, sehr netter Mensch, der einem da wirklich auch bestimmt am Anfang ein bisschen weiterhilft und ist ein nettes Haus, kann ich auch nur empfehlen. Ich kenne da einige, die wirklich auch sehr nett sind mit spannenden Blättern, so wie Jolie zum Beispiel. Horoskope und Kamasutra gehen immer. Kann man sich an der Stelle halt auch mal gerne mit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist auch eine schöne Job-Opportunity an der Stelle. Wie gesagt, danke an Sebastian und Björn dafür, dass ihr uns die Dinger reingereicht habt. An euch draußen, bewerben, bewerben, bewerben. Und wer offene Stellen hat, ganz gerne einfach mich anschreiben, jens.vortrat@getfaction.de. Dann nehme ich die hier gerne rein. Ihr könnt mich aber auf Facebook anschreiben und oder Twitter, PM, whatever, kriegen wir alles mit. Ansonsten sind wir jetzt fertig. Dann kann man auch nur sagen, bewertet uns bitte mal, entweder auf iTunes. Oh, wir haben uns zwei böse Bewertungen eingefangen. Das, einmal hat einer gemeckert, dass unsere Tonqualität schlecht ist. Da dachte ich, Patauz, wer hätte das gedacht? Das hat mich echt umgehauen. Aber ein anderer war irgendwie sehr unzufrieden damit, dass ich ab und zu politische Statements raushaue. Dann kann ich nur sagen, okay, dann hast du den falschen Podcast, wir sind halt hier Menschen. musst du dann mit leben, tut mir leid, dass ich deine politische Linie nicht getroffen habe. Behalte deine, ich möchte dich gar nicht überzeugen. Das ist dafür mache ich das nicht. Ich kann nur nicht immer zu mir halten. Wenn du das anders siehst, mach das. Ich mag dich bestimmt trotzdem und wir trinken gerne mal was zusammen. Das ist alles fein. Aber ihr könnt uns auf iTunes bewerten. Aber natürlich gerne auch auf diesem Spotify, wird immer größer, habe ich gesehen, abonnieren. Und wenn ihr dann noch ganz smart seid, abonniert ihr noch irgendwelche Sachen, die mit uns nah dran sind, dass wir dort so angezeigt werden in diesen Sinn-Verwandt-Themen. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar neue Zuhörer. da würden wir uns sehr drüber freuen an der Stelle. Genau, weil alles für die Reichweite. Exakt. Damit sind wir fertig. War schön.
Ja, hat Spaß gemacht.
Cool. Dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder mit vielen spannenden neuen Themen.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare. Oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Denn entsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür!
Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus, SEO von uns für euch. Und jetzt Rank Well.